Gesundheit, Ernährung, Fitness, mentale Gesundheit. Tipps zum Thema. Gesund und glücklich, der Lifestyle-Podcast von Kathi Bellovic.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die meisten Menschen haben irgendwann einmal in ihrem Leben mit sexuell übertragbaren Infektionen zu tun. Weit verbreitet sind zum Beispiel Chlamydien, Herpes, Pilzerkrankungen und Feigwarzen. Aber auch Tripper und Syphilis kommen heute, habe ich mir zumindest sagen lassen, wieder häufiger vor. Keine einzige von diesen genannten Geschlechtskrankheiten möchte man haben. Dennoch sollte man Bescheid wissen, was da alles so unterwegs ist. Und vor allem sollte man wissen, was man tun muss, um diese Krankheiten erst gar nicht zu bekommen, beziehungsweise, wenn man davon betroffen ist, wie man sie wieder los wird. Für all dieses Wissen braucht es definitiv einen Experten und genauso einen habe ich mir für die heutige Folge eingeladen. Herzlich willkommen, Hautarzt Dr. Gerald Felician Lang.
Hallo Kathi, danke für die Einladung.
Ich freue mich sehr, Gary, dass du heute wieder bei mir bist. Du warst schon mal mein Gast für eine spannende, gesund und glücklich Podcast-Folge. Wir haben das Thema HPV besprochen. Die Folge kann man sich nach wie vor anhören und zwar überall, wo es Podcasts gibt. Heute geht es um ein nicht weniger interessantes Thema. Es ist aber bestimmt auch ein Thema, über das man vielleicht nicht ganz so gerne offen und ehrlich spricht. Du bist Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten, somit sind Geschlechtskrankheiten ganz dein Thema. Welche bekannten und gerne auch nicht so bekannten Krankheiten laufen denn unter dem Überbegriff Geschlechtskrankheiten?
Ja, du hast gerade vorher in deiner Einleitung gesagt, Geschlechtskrankheiten und andererseits sexuell übertragbare Infektionen. Diese Nomenklatur unterscheidet ganz klar. Die klassischen Geschlechtskrankheiten sind Gonorrhoe, im Volksmund auch Tripper bezeichnet, Chlamydieninfektionen, Syphilis und Mycoplasma genitalium. Sexuell übertragbare Erkrankungen machen natürlich ein viel größeres Feld aus, weil zu denen gehört noch der Herpes genitalis, die HPV-Infektionen, also die Genitalwarzen, HIV, da gibt es einige.
Wir wollen aber heute über die vier Geschlechtskrankheiten sprechen. Sag mal, die übelste, kann man das so sagen? Gibt es da eine, die man definitiv nicht haben möchte?
Und wer möchte eine Geschlechtskrankheit haben?
Ja, gar keine, aber gibt es da eine?
Aber man muss die Kirche im Dorf lassen. Das wird uns wohl alle irgendwann einmal betreffen. Weil die
Meinst du?
Ja, das meine ich. Das Bild hat sich massiv gewandelt. Also während man natürlich in den Zeiten der freien Liebe, in den 60er Jahren und so weiter, hier einen unglaublichen Peak an diesen Erkrankungen hatte und dann das unglaublich zurückgegangen ist, so sehen wir eine totale Revolution in diese Richtung. Das heißt, die Zahlen steigen in massivstem Ausmaß. Also es gab unlängst eine Auswertung von ECDC, also das European Center of Disease Control. Da hat man sich nur die Syphilisfälle angeschaut und hat in den Jahren 2016 bis 2019 nur in diesen Jahren eine Zunahme um 400% festgestellt. Und da sind wir schon in einem exponentiellen Anstieg gewesen. Also seit 2014, 2016 macht die Kurve eigentlich nur noch eins und das ist steil nach oben, es wird immer steiler. Also ja, das ist ein Thema, das uns alle betreffen wird in irgendeiner Form irgendwann einmal. Wenn ich mir jetzt überlegen soll, was ist die, die man am allerwenigsten haben möchte, so kann man das nicht so einfach beantworten, weil das natürlich davon abhängt, betrifft es eine Frau oder betrifft es einen Mann. Und man denkt natürlich sofort an den Tripper oder an die Chlamydien. Aber eigentlich die gefährlichste von all denen ist tatsächlich die Syphilis. Weil die Syphilis, wenn sie unerkannt bleibt, in eine Latenzphase übergeht, die 20, 30 Jahre dauern kann und man dann mit der Infektion im Gehirn mit wirklich nicht mehr heilbaren Spätschäden sich konfrontiert sieht. Also wirklich mit Lähmungen, mit intellektuellen Defiziten und so weiter. Das ist sogenannte Neurosyphilis mit den Tabes dorsalis. Also da kann man dann auch wirklich nichts mehr machen. Also die Endstrecke dieser Erkrankung, da gibt es eben auch die Gummen. Also das kann auch innere Organe, Leber, Nieren und so weiter befallen. Da kann man dann nichts mehr machen. Da ist der Zug abgefahren.
Mhm. Jetzt schauen wir uns die Übertragungsmöglichkeiten dieser Geschlechtskrankheiten. Was gibt es denn da für welche?
Gut, Nomen ist Omen, Geschlechtsverkehr.
Genau, in also, welcher Form auch immer.
In welcher Form auch immer, und das ist genau der Punkt, den du jetzt gemacht hast. Also Vaginalverkehr führt zur Übertragung, Oralverkehr führt zur Übertragung, Analverkehr führt zur Übertragung. Also jede Körperöffnung kann davon betroffen sein. Überall an dieser Schleimhaut können sich die Infektionen festsetzen. Das gilt erstens einmal für die Syphilis, die übrigens auch mittels Küssen übertragen werden könnte, wenn jemand eine Fluoride-Infektion im Mund hat. Dann geht das beim Gegenüber natürlich dann auch. Bei Mycoplasma genitalium und bei Chlamydien muss man einschränkend sagen, dass die, also Mycoplasma genitalium eigentlich gar nicht und Chlamydien in sehr, sehr seltenen Fällen nur im Rachen auch wieder zu finden sind. Also in meiner ganzen Karriere kann ich die Anzahl der pharyngealen, also der Racheninfektionen mit Chlamydien wirklich, glaube ich, auf zwei Händen abzählen. Bei den anderen Lokalisationen kann ich nicht einmal mehr schätzen, wie viele ich schon gesehen habe. Ja?
Okay, unglaublich. Sag, wie bemerke ich, dass ich eine Geschlechtskrankheit habe? Sieht man das? Juckt das? Ist das rot? Schwillt das an? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Das ist eine sehr relevante Frage, weil das natürlich ein weites Feld an Symptomen ist. Vorweg, und das ist das größte Problem, ein Drittel aller Geschlechtskrankheiten läuft vollkommen symptomlos ab.
Das heimtückisch.
Heißt, heimtückisch, das ist keine Ahnung, dass du es hast. Hast das aber, gibst das weiter, ja, und bemerkst selber davon nichts. Zu den Symptomen, da müssen wir uns vielleicht kurz die einzelnen Erkrankungen anschauen, zu denen wir wahrscheinlich noch kommen werden. Sollen wir das gleich machen?
Das können wir gleich machen eigentlich, ja genau. Mit welcher fangen wir an?
Chlamydien. Wir fangen an mit Chlamydien und Gonokokken, also Gonorrhoe, sprich Trippe im Volksmund. Die beiden teilen ein bisschen die Symptomatik. Das heißt, typischerweise hat man bei diesen Erkrankungen als Frau oder vor allem als Mann einen uretralen Ausfluss. Das heißt, aus der Harnröhre beim Mann kommt ein eitriges Sekret heraus. Das ist beim Tripper ganz klassisch spatzig gelb, also das ist nahezu unübersehbar. Bei den Chlamydien kann es etwas dünnflüssiger sein und ist manchmal nicht so typisch eitrig gelb. Aber auch das, wenn ich öfter mal eine Gonorrhoe habe, kann die mit zunehmender Häufigkeit auch einmal symptomlos sein. Das heißt, du merkst es gar nicht. Du merkst vielleicht ein Brennen, wenn du handlässt. Also das ist auch typischerweise eine sogenannte Dysurie, also Schmerzen beim Handlassen. Frauen merken vor allem die Dysurie, weil der Ausfluss, das ist schwierig, weil eine gewisse Form eines Ausflusses ist vaginal ja völlig normal. Das muss man auch mal festhalten. Das ist so und da ist nicht unbedingt immer ein Tripper-Ausfluss dann auch als solcher fassbar. Wenn es die Cervix betrifft, können auch unspezifische Unterleibsschmerzen auftreten. Wenn es weiter aufsteigt bei der Frau, ganz kritisch eben die Eileiterentzündung, die Adnexitis, das nennt sich dann Pelvic Inflammatory Disease. Das heißt, so unklare Unterleibsschmerzen ohne Ausfluss, ohne Dysurie und so, sollten auf jeden Fall auch eine Testung bei sexuell aktiven Menschen auf Geschlechtskrankheiten nach sich ziehen. Bei den Chlamydien ist das alles eigentlich ähnlich. Die Gonorrhoe, da muss man jetzt noch dazu sagen, also der Tripper, wie gesagt, kann auch im Rachen auftreten. Das heißt, da hat man meistens relativ unspezifisch ein bisschen Halsschmerzen, ein, vielleicht zwei Tage und dann ist schon wieder vorbei. Mhm. Trotzdem sitzt er dort und wird effizientest weiter übertragen. Und wenn ich die Infektion im Analkanal habe, dann kann ich eine symptomatische Proktitis haben, also eine Entzündung des Enddarms. Das äußert sich dergestalt, dass ich Bauchschmerzen habe, dass ich beim Stuhlgang Schmerzen empfinde. Ganz häufig und ganz typisch sind Schleim und oder auch Blutauflagerungen am Stuhl. Das sind alles Dinge, wo ich Verdachtsmomente schöpfen sollte, wenn solche Symptome, und die Inkubationszeit ist hier nämlich wirklich relativ kurz, bereits einige Tage nach einem Sexualkontakt auftreten. Also Gonorrhoe hat typischerweise eine Inkubationszeit beim Harnröhrenausfluss beim Mann 1 bis 2 Tage. Also das geht ganz, ganz flott. Ja? Mhm. Und auch Frauen werden symptomatisch innerhalb von ein paar Tagen. Also komische Beschwerden im Unterleibsbereich, in der Harnröhre, im After sollten, wenn ein Sexualkontakt in den letzten 7 Tagen davor stattgefunden hat, unbedingt gecheckt werden. Bei der Syphilis ist das schon wieder ganz anders. Auch eine bakterielle Infektionserkrankung wie die beiden anderen. Nur ist es so, dass die Syphilis an der Eintrittspforte, das kann jetzt intravaginal, also in der Scheide, im Anus, das kann auch im Mund sein, im Rachen, macht Syphilis ein derbes Geschwür. Also das wird zuerst eine rote Papel, also eine rote Erhebung zum Beispiel am Penis und dann wird das ein derbes Geschwür. Also da bricht die Oberfläche auf, das kann wie eitrig belegt ausschauen und das ist steinhart und jetzt kommt es, tut null weh. Egal, ob das im Rachen ist oder am Penis oder in der Vagina, es tut null weh, weil Syphilis die Nerven dort direkt schädigt und die Schmerzübertragung ausschaltet. Das böse. Ist das Gemeine dran.
Das ist wirklich genau. Böse. Ja? Aber eigentlich, ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt Mann bin und einen Penis habe und ich habe das, dann sehe ich das schon.
Wenn du nicht zu den 30% gehörst, bei denen das symptomlos abläuft. In den meisten Fällen siehst du das. Aber wie schon vorher gesagt, je öfter ich so eine Episode habe, desto milder werden bei manchen Patienten, das beobachten wir wirklich die Symptome. Ja? Was wir noch einmal erwähnen sollten, das haben wir nur eingangs erwähnt, und das ist eine Erkrankung, die erstens einmal relativ unbekannt ist, die wir auch erst seit einigen Jahren diagnostizieren können, das ist Mycoplasma genitalium.
Noch nie gehört.
Genau. Und da bist du sicher nicht alleine, wenn ich das jetzt provokant sagen ja. darf. Viele haben schon gehört von Ureaplasma, Urealyticum, also Frauen vor allem und Gardnerella vaginalis und so weiter. Aber Mycoplasma genitalium ist deshalb so ein Problem geworden, weil das nicht im Gegensatz zu den anderen bakteriellen Infektionskrankheiten kulturell nachweisbar ist. Ich kann dieses Bakterium nur in Speziallaboratoren, da gibt es 2, 3 in ganz Europa, anzüchten. Das heißt, die klassische Diagnosemethode von bakteriellen Erkrankungen, wo ich einen Abstrich mache und dann schaue, was wächst in der Kultur, ist hier mal verloren. Wobei man sagen muss, in der Diagnostik der Geschlechtskrankheiten spielt heutzutage einzig und allein die PCR, also der Nachweis von genetischem Material dieser Bakterien, eine Rolle, weil auch die Gonokokkenkultur relativ schwierig ist und meistens nicht sensitiv genug ist. Also das heißt, Chlamydien, Gonokokken und Mycoplasma genitalium werden ausschließlich über Abstriche und da nur mittels PCR nachgewiesen. Und wie gesagt, also da das nicht kulturell nachweisbar ist, hat es einfach relativ lange gebraucht, bis man gesehen hat, aha, da gibt es Menschen, vor allem Frauen waren das, die sind unfruchtbar, die haben komische Unterleibsbeschwerden. Wir finden die klassischen Krankheiten, auf die wir bisher testen konnten, wie eben Gonokokken und Chlamydien nicht. Und dann hat man gesehen, da ist was. Und dann ist man draufgekommen, Mycoplasma genitalium ist das was, das man eben dann gelernt hat, über genetische Nachweismethoden zu finden. Das verbreitet sich auch in zunehmendem Maße seit einigen Jahren. Das ist ein bisschen von UK hereingeschwappt, die hatten da schon etwas früher ein Problem. Das ist in einer ganz häufigen Zahl der Fälle tatsächlich symptomlos. Aber wenn man so ganz unspezifische Beschwerden hat, eben ein bisschen Bauchschmerzen, ein bisschen ein Ziehen im Unterleib bei
Frauen. Schwierig, das haben Frauen auch im Zyklus.
Das ist manchmal echt schwierig. Mhm. Ja. Oftmals wird es eben gefunden, weil die Frau nicht schwanger werden kann. Da ist es auch ein klassischer Erreger der Adnexitis. Ja. Dann immer bei neuen Partnern, offenen Beziehungen, was auch immer für ein Lebensmodell, ja, muss man Geschlechtskrankheiten im Fokus haben und sich einfach testen lassen in so einer Situation.
Wenn mein Partner oder meine Partnerin eine Infektion hat, bedeutet das eigentlich auch immer gleich, dass ich mich fix angesteckt habe und somit auch behandelt werden muss? Muss man da gemeinsam Tabletten nehmen oder was auch immer?
Ja, also Medizin ist nicht schwarz-weiß. Man muss aber ganz klar sagen, erstens, was du auf jeden Fall musst, ist getestet werden. Also wenn dein Partner was hat, musst du getestet werden, um zu schauen. Bei manchen Erkrankungen, wo man, oder in Situationen besser gesagt, wo man Angst hat, dass man den Partner, auf den nicht mehr zugreifen kann, also gerade in Spitalsambulanzen haben wir das oftmals so gehandhabt, da hat man Partnertherapie gemacht. Das heißt, einer ist da, der hat was, dann wird der Partner mitbehandelt oder die Partnerin, Punkt, aus, Ende, weil man Sorge hat, dass der vielleicht nicht mehr zurückkommt. Und dann ist es ein Problem, weil, Achtung, Geschlechtskrankheiten sind meldepflichtige Erkrankungen.
Tatsächlich?
Das heißt, jede Geschlechtskrankheit wird gemeldet, zuerst sozusagen völlig anonym, also nur als Zahl. Wenn aber der, die Betroffene, die Behandlung verweigert oder nicht zur Behandlung erscheint, dann kommt wirklich auch heute noch die Gesundheitspolizei und holt dich ab.
Und bringt dich zur Behandlung.
Das ist das alte Seuchengesetz. Du musst behandelt werden. Wenn die Behandlung nicht stattfindet oder du diese verweigerst, dann hast du echt ein Problem mit der Exekutive. Ja? Das ist so. Natürlich nicht jeder Kontakt führt automatisch zu Infektionen, aber bei den Geschlechtskrankheiten im Vergleich eben zu, nehmen wir zum Beispiel HIV, ja, wo zwischen 0,3 und ganz wenigen Prozentzahlen von Kontakten zu einer Infektion führen, ist das hier ganz anders. Zum Beispiel bei einer Frühsyphilis, also wenn jemand im Syphilis-Stadium 1 ist, führen 2/3 der Kontakte zu einer Infektion. Das heißt, du hast nach einem einzigen Kontakt eine 66-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass du das auch hast.
Das ist hoch.
Und bei Gonorrhoe und Chlamydien ist es ähnlich. Ja. Also das sind schon sehr, sehr leicht übertragbare Erkrankungen. Chlamydien, Gonokokken und Mycoplasma genitalium kannst du relativ unmittelbar, sprich nach ein, maximal 2 Tagen sind die zuverlässig nachweisbar, da kannst du sofort testen drauf. Bei der Syphilis haben wir ein Problem, weil das ist kein direkter Erregernachweis mittels PCR. Der kommt langsam, das ist noch immer kein standardisierter Test. Man muss zugeben, dass die neuen PCR-Methoden da sehr sensitiv sind, aber das ist jetzt off-records, weil das noch nicht die klassische Nachweismethode ist. In der Zukunft wird die auch einmal werden. Also in meiner Praxis, weil ich habe eigene PCR-Geräte, mache ich teilweise Syphilis-PCR aus Interesse mit und kann nur sagen, ja, super sensitiv, schlägt extrem früh an, wunderbar. Bei der Syphilis hast du das Problem, dass du ein diagnostisches Fenster hast von 3 Wochen. Das heißt, nach 2 Wochen frühestens, zuverlässig, 99% zuverlässig nach 3 Wochen, findest du Antikörper gegen diese Infektion und die kannst du erst nachweisen. Also die Syphilis kann oder stellt für junge Kollegen, die gerade in der Ausbildung sind, manchmal wirklich das große Rätsel dar, weil da musst du verschiedene Antikörper, also Syphilis-spezifische und Syphilis-unspezifische Nachweise bringen und dann aus diesem Bild daraus schauen, hat der oder die jetzt eine Infektion oder nicht. Und da habe ich eine Latenz. Immer wichtig, wenn ich auf Geschlechtskrankheiten teste, Abstriche, das ist immer notwendig, und Blutabnahme, weil man Syphilis unbedingt mittesten muss und auch HIV testen soll. Ja, ganz wichtig. Und bei der Syphilis ist es so, dass wenn Leute unmittelbar nach dem Kontakt kommen und auch getestet werden, die könnten ja schon davor sich angesteckt haben, deswegen mache ich das gleich. Wenn jemand da ist mit einer Geschlechtskrankheit, der muss noch einmal kommen nach 3 Wochen, weil wir noch einmal den Syphilis-Test und den HIV-Test wiederholen müssen.
Ihr hört Gesund und Glücklich, den Lifestyle-Podcast von Kathi Belovic.
Ich sag dir gleich, Gera, ich will das alles nicht haben. Und zwar wirklich gar keine davon. Schützt ein Kondom vor all diesen Infektionen?
Ein Kondom ist natürlich immer eine sinnvolle Maßnahme, weil es dich ganz suffizient und dazu wirklich 99% und das 1%, das da übrig bleibt, das sehen wir in den ganzen Studien, sind Anwendungsfehler. Ja, so was soll es geben beim Kondom, ja, vor HIV schützt. Es schützt sich auch natürlich bei der Übertragung im Genitalbereich auch vor diesen bakteriellen STDs, weil da einfach eine Barriere dazwischen ist. Nur, das muss man jetzt auch klar ansprechen, wer hat Oralverkehr mit Kondom? Kaum jemand, weil das HIV-Risiko ist beim Oralverkehr vernachlässigbar und die anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen eben, oder Geschlechtskrankheiten in dem Fall, um genau zu sein, Syphilis, Chlamydien, Gonokokken, werden da sehr wohl sehr effizient übertragen. Also nein, ein Kondom schützt mich nur bei einer speziellen Praktik und andere Praktiken, die im Rahmen des Sexualverkehrs stattfinden, finden ungeschützt statt. Daher habe ich natürlich ein Risiko, mich zu infizieren.
Mhm. Was gibt es denn für andere Möglichkeiten, um einen 100%igen Schutz zu haben? Kein Sex haben, oder? Fällt mir da jetzt ein.
Das
oder?
Hast du auf den Punkt gebracht. Ja, also da das geht ist es nur eigentlich. Enthaltsamkeit oder beziehungsweise Asexualität soll ja auch eine Lebensform sein.
Ja, okay. Also sonst, also 100%ig ist man nicht safe, nein?
Nein, du bist nicht absolut safe. Du bist nicht safe und du wirst immer weniger safe, weil wie schon angesprochen, die Zahlen so im Steigen sind und man kann nicht oft genug appellieren, sexuell aktive Menschen, junge Menschen sollen wirklich zumindest einmal im Jahr auf alles getestet werden. Bei häufig wechselnden Partnern sogar alle 3 Monate. Also es ist wirklich das, was wir empfehlen. Und ich finde, es ist auch absolut notwendig und ich hoffe, dass sich das in Österreich einfach ein bisschen mehr durchsetzt, dass diese Hemmschwelle über Sexualität zu reden hoffentlich abnimmt und dass einfach auch Hausärzte mit ihren Patienten das offener diskutieren und wirklich auch HIV- und Syphilis-Tests on a regular basis anbieten und machen, weil man nur ein nicht durchgeführter Test ist ein schlechter Test. Mhm. Alles, was ich weiß und alles, was ich erfahre, da kann ich damit umgehen und kann ich damit etwas machen. Das ist ja viel, viel sinnvoller.
Und das ist jetzt meine Frage auch, was machst du als Arzt, wenn jemand mit Beschwerden zu dir kommt? Was passiert dann genau? Was ist so ein Test? Ist das ein Abstrich? Ist das eine Blutanalyse? Was gehört da alles dazu?
Das ist ein sehr wichtiges Detail. Erstens einmal, und das will ich vorweg sagen, nur weil es Geschlechtskrankheit heißt, die Leute sollen da nicht so eine Hemmschwelle in sich aufbauen. Ja? Jeder von uns hat Sexualität und man kann einfach auch offen darüber reden. Und nein, also man wird, oder zumindest bei mir nicht, man wird jetzt nicht ausgefratschelt über jedes Detail, das ist auch überhaupt nicht notwendig. Aber was wichtig ist, und da denke ich mir, man muss dem Patienten das einfach kurz mal beibringen und sagen, alle Körperöffnungen sind betroffen, das heißt, wir machen auch von überall Abstriche. Weil nichts ist dümmer, als einen Abstrich auf sexuell übertragbare Erkrankungen zu machen, jetzt zum Beispiel nur im Zervikalbereich, also nur an der Zervix oder an der Harnröhre, und den Rachen nicht abzustreichen. Weil, wie schon vorher besprochen, ich kann eine Gonorrhoe auch im Rachen haben, also ich kann den Tripper auch im Rachen haben. Also, was passiert, sind Abstriche aus allen Körperöffnungen, sprich Rachen, Anus und Geschlechtsteile. Beim Mann ist es nur die Harnröhre, bei der Frau ist es die Harnröhre und der Muttermund. Und brauche unbedingt dazu eine Blutabnahme, weil wie gesagt, Syphilis kann ich nur über eine Blutabnahme detektieren und HIV ebenso. Also dafür brauche ich Antikörpertests.
Tipps zum Thema Gesundheit.
Wie wird man das, was man sich da jetzt eingehandelt hat, so schnell wie möglich wieder los? Was gibt es dann da für unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten?
Also die Behandlungsmöglichkeit ist eigentlich nur eine und die heißt systemische Antibiose. Also sprich, du brauchst Antibiotika. Ja. Die werden jetzt in unterschiedlicher Form gegeben, je nach Erkrankung. Also während wir bis vor einigen Jahren, also um genau zu sein, seit 2012 ist bei der Gonorrhoe nur noch eine Infusionstherapie wirksam, weil sich da über die vielen Jahre verschiedenste Resistenzen angehäuft haben, viele Antibiotikaklassen ihre Wirksamkeit völlig verloren haben und die Cephalosporine, die wir da verwenden, in der oralen Form nicht bei der Gonorrhoe im Rachen, also beim Tripper im Rachen, ausreichend wirken. Das heißt, es ist notwendig, dass man ein gewisses Cephalosporin-Antibiotikum intravenös gespritzt bekommt. Das ist absolut notwendig. Man kann das auch intramuskulär spritzen, ist aber wahnsinnig unangenehm, weil das ist nicht brennt. Ja, das will man nicht. Also wir spritzen das immer IV, weil das tut null weh, macht null Reaktion. Bei den Chlamydien bekomme ich für eine gewisse Dauer Tabletten. Bei den Chlamydien muss man noch unterscheiden. Da gibt es auch noch eine Sonderform, das haben wir nicht angesprochen, das reißen wir nur schnell an. Das ist das Lymphogranuloma venereum. Das ist eine sehr bösartig verlaufende Infektion. Das sind spezielle Serovare, also spezielle Untertypen dieser Bakterien, L1, L2, L3. Die machen immer irrsinnige Lymphknotenschwellungen auch, und zwar so arg, dass diese Lymphknoten sogar einschmelzen können. Also das ist ganz, ganz böse. Sowohl das Lymphogranuloma als auch die klassischen Chlamydien behandelt man mit oralen Antibiotika. Also man bekommt für 10 bis 20 Tage Tabletten zu nehmen. Bei der Syphilis ist es nach wie vor so, dass das gute alte Penicillin, allerdings ein gespritztes Depotpenicillin, voll wirksam ist. Das heißt, Da bekommt man eine intramuskuläre Injektion ins Gesäß und damit ist es erledigt. Also das ist eigentlich wunderbar behandelbar. Bei Penicillinallergikern, klar, müssen wir dann ein bisschen denken. Da gibt es ein paar andere Optionen, mit denen man das auch suffizient therapieren kann. Also heute sind die alle noch behandelbar. Leider braut sich am Horizont, nur um das ganze Spektrum einzuholen hier, ein bisschen was zusammen bei der Gonorrhoe, also beim Tripper. Also es gibt hier weltweit zunehmend immer wieder multiresistente Fälle, also wo unsere gängigen Antibiotika alle nicht mehr wirken. Also diese Leute sind dann wirklich schwerst krank und brauchen dann wirklich ein Krankenhaus und Infusionstherapien und so weiter und nicht immer gelingt das so wunderbar. Das ist noch in Europa ein sehr marginales Thema. Also wir sehen da Fälle in UK und in Deutschland, die meistens nicht über 10, 15 pro Jahr hinausgehen. Insgesamt, aber ob das so bleiben wird, das wagen wir alle zu bezweifeln, leider. Also vielleicht wandelt sich hier das Bild noch einmal in den nächsten Jahren oder es kommen neue Antibiotika-Klassen auf den Markt, die dieses Problem wieder lösen werden.
Mhm. Also auf jeden Fall kommt da was auf uns zu, so oder so?
Bei der Gonorrhoe könnte was auf uns zukommen, aber das ist jetzt nicht sinnvoll, hier eine Angst aufzubauen. Also das, da möchte ich jetzt sofort wieder sozusagen in die Realität zurückkehren und jetzt nicht in meinem wissenschaftlichen Denken hier irgendwas skizzieren, sondern wirklich sagen, keiner braucht sich heute von einer STD fürchten, er braucht sich nur von einer nicht diagnostizierten STD fürchten. Also, das heißt, Sex haben, testen, gehen und das Leben genießen.
Dermatologie, Laserbehandlungen, sexuell übertragbare Erkrankungen, all das sind deine Spezialgebiete, aber auch deine langjährige klinische Erfahrung und hochgradige Expertise in Bezug auf Prävention, Diagnostik und Therapie der HIV-Infektion macht dich zur perfekten Ansprechperson in all diesen Belangen. Wo man deine Ordination und vor allem dich findet, das habe ich alles in den Shownotes verlinkt. Gary, ist es nach wie vor so, dass an sich alle sexuell übertragbaren Infektionen eben bis auf HIV heilbar sind?
Ja, also derzeit ist es tatsächlich so, dass das alles sehr, sehr gut therapierbar ist, dass die derzeit im Umlauf befindlichen antibiotischen Resistenzen für uns kein Problem darstellen. Also es ist alles recht einfach und gut behandelbar. Bei der HIV-Infektion, ja, die wird nicht ausheilen. Also das ist richtig. Wenn du einmal eine hast, die wird dir bleiben. Wobei man da sagen muss, dass sich hier das Bild massivst gewandelt hat. Also ein HIV-infizierter Mensch heutzutage braucht eine Tablette einmal am Tag, ist damit perfekt therapiert bei null Nebenwirkungen und das ist zwar jetzt nicht ganz das Thema deiner Sendung heute, aber das möchte ich trotzdem anmerken, ist ein perfekt behandelter HIV-Patient und das sind nahezu alle, stellt ein Null-Infektionsrisiko dar. Das heißt, HIV-Patienten, die eine Therapie erhalten, dürfen auf normalem Wege Kinder zeugen und kann ich völlig ungeschützten Sexualverkehr haben, ich kann mich dabei nicht anstecken. Vielleicht hilft das mal ein bisschen, das immer noch während des Stigma in unserer Gesellschaft.
Ich muss aber sagen, da hat sich schon dann viel getan.
Da hat sich wahnsinnig viel getan. Also von einer todbringenden Infektion sind wir jetzt hier bei einer chronischen Erkrankung, wo man ganz klar sagen muss medizinisch, also ein Diabetes ist garantiert wesentlich ungesünder, beziehungsweise werde ich mit einem Diabetes garantiert nicht so gesund alt werden können. Bei einer HIV-Infektion nimmt mein Leben den ganz normalen Verlauf, wie bei jedem anderen auch, vorausgesetzt, ich erkenne sie früh. Und das ist wieder das Thema, wo wir wieder zurück sind bei dem Thema der heutigen Sendung. Sexuell aktive Menschen, bitte testen gehen und auf alles, was da möglich ist, testen. Und das on a regular basis, also wirklich in einem Intervall, das Sinn ergibt.
Sexuell übertragbare Krankheiten, also Geschlechtskrankheiten, sind Infektionskrankheiten wie andere auch. Werden sie behandelt, sind sie in der Regel auch heilbar. Gefährlich wird es, wenn eine Geschlechtskrankheit und deren Ansteckung nicht beachtet, nicht bemerkt, verschwiegen und somit nicht behandelt wird. Denn dabei setzt man nicht nur seine Gesundheit aufs Spiel, sondern auch die des Partners bzw. der Partnerin. Und das soll nicht sein, denn der Wunsch ist doch immer nur der eine, und zwar, dass wir alle auch in Zukunft gesund und glücklich bleiben. Lieber Dr. Lang, lieber Gary, vielen Dank. Das war spannend.
Das freut mich. Das hat mir auch besondere Freude bereitet.
Ich merk's.
Weil das einfach ein Thema ist, das so wichtig ist und das muss man aus dieser Schublade rausholen. Darüber darf man sprechen.
Absolut. Wir müssen noch einmal eine eigene Folge über HIV machen, weil da hat sich anscheinend so viel getan, da habe ich keine Ahnung und das ist hochinteressant.
Ja, und ich glaube, das ist auch wirklich hochinteressant für die Zuhörer, weil das so einen Wandel durchgemacht hat und eine derartige Erfolgsgeschichte der Medizin ist. Über die berichten wir doch gerne noch irgendwann.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank fürs Kommen.
Danke, Kathi.
Und ich sage danke fürs Zuhören, fürs Abonnieren und für eine schöne 5-Sterne-Bewertung. Und wir hören uns bereits nächste Woche wieder zu einem neuen interessanten Thema rund um unsere Gesundheit. Und bis dahin, bleibt gesund und glücklich.
Das war Gesund und Glücklich, der Lifestyle-Podcast von Kathi Bellowitsch.